Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte. Wir sind bei Kapitel 8 ab Vers 18, zunächst mal bis Vers 26. Und was mich persönlich einfach überzeugt und begeistert, mal einfach die Apostelgeschichte mit euch Stück für Stück durchzugehen, ist einfach, dass wir von diesen ersten Jüngern Jesu und von den Gemeinden, die da entstanden sind, lernen können. Denn sie sind die Vorbilder, die uns niedergeschrieben worden sind. Und zwar niedergeschrieben, dass wir uns für immer und ewig an ihnen orientieren. Wir sollen uns nicht an der zweiten Generation, sondern an der ersten Generation orientieren. Und das ist uns in den Briefen, in den Evangelien und eben auch in der Apostelgeschichte dargelegt. Ich lese ab Vers 18, Kapitel 8. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er den Aposteln Geld an und sprach: Gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum kehre um für deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Der Diakon Philippus, einer der sieben Diakone, die in Jerusalem eingesetzt worden sind in der Gemeinde, wurde durch die Verfolgung, die durch die Steinigung des Stephanus letztlich ausgelöst worden ist, auch in die umgebenden Orte, Gegenden vertrieben mit vielen anderen Gläubigen aus Jerusalem. Und er predigte in Samaria. Gott hat viele Zeichen und Wunder durch ihn getan, ganz ähnlich wie durch die Apostel. Und einer wurde auch gläubig und ließ sich taufen durch den Philippus auf den Namen Jesu Christi. Dieser Simon der Zauberer, als solcher wird er uns dargestellt. Er hat die ganze Stadt in Bann gehalten. Und das ist einfach viel Dämonisches in diesem Mann gewesen, aber auch Dämonisches in vielen Menschen dort, in den Samaritern, die dort gelebt haben, einfach weil sie sich an Gott vorbei versucht haben, dem Übernatürlichen zu öffnen, damit sie diese Kräfte irgendwie erlangen. Und das ist die Situation. Und jetzt kommen auch die Apostel aus Jerusalem, zwei davon im Auftrag von den 12 Aposteln, um für die neuen Gläubigen in Samaria ihnen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und das hat dieser Simon gesehen. Der hat gesehen, da passiert was an den Gläubigen, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegen und sie gläubig werden. Ich hatte gesagt, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird erstmals oder auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal, ja, wir können immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, aber dann merkt man was, da verändert sich was. Und es wird uns an anderen Stellen berichtet, wenn als Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, das habe ich kurz dargelegt. Das Erste, was in der Regel sichtbar wird, ist, dass sie in eine Beziehung zu Gott kommen. Nämlich sie fangen an, Gott zu loben in ihrer normalen Sprache und genauso Gott zu loben in einer neuen Sprache. Und das ist einfach sichtbar. Und ich bin überzeugt, dass das hier, als die Apostel ihnen die Hände aufgelegt haben, ganz ähnlich geschehen ist. Deswegen konnte dieser Simon und auch natürlich andere Menschen sehen, der Heilige Geist ist gekommen in diese Menschen und hat sie in eine Beziehung zum lebendigen Gott gebracht. Sie haben angefangen, Gott aus ihrem Herzen zu kennen und ihn als ihren Vater zu preisen. Durch Jesus Christus, den sie ja als Herrn angenommen hatten. Also dieser Simon, der Zauberer, der kann sehen, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Ich hatte auch kurz noch auf meine eigene Bekehrung erzählt. Ich bin eingeladen worden auf eine christliche Freizeit über ein Wochenende von einem Freund, Bekannten, der, ich glaube, 2 Jahre vorher erst gläubig geworden ist. Wir waren alle junge Leute. Ich war praktisch genau ziemlich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und ich habe mich auf dieser christlichen Freizeit zum Glauben an Jesus wirklich bekehrt. Einen Glauben, den ich als kleines Kind schon von meinen Eltern empfangen hatte, den ich verloren habe und dort praktisch ja, in einer Art und Weise wiederfinden durfte, geschenkt bekommen habe. Und es war durch ein einfaches Bibelwort aus Johannesevangelium, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das hat mich überführt, dass ich getrennt bin von Gott. Ich also wirklich jeden Sonntag und öfters als am Sonntag im katholischen Gottesdienst war. Ja. Ich war so intensiv katholisch, wie die meisten von euch das nie im Leben waren. So bin ich aufgewachsen, für mich war das normal. Und in diesem Augenblick, als ich dort das kapiert habe, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, ich bin getrennt von Jesus, ich bin getrennt von Gott, ja, durch meine Sünde, dann habe ich so innerlich gesagt, ich habe nicht einmal laut gesprochen, ja, also das zu dem, wir müssen alles laut bekennen, ja, natürlich ist es gut, wenn wir laut bekennen, versteht ihr, nur Gott ist ein Gott, der schaut aufs Herz. Das ist das Allerentscheidendste, ob in unserem Herzen das Bekenntnis da ist. Das muss echt sein. Ja? Und dann können wir auch mit dem Mund bekennen. Und ich habe gesagt, Jesus, dann will ich ab jetzt mit dir leben. Wenn ich bisher getrennt bin von dir, jetzt will ich mit dir leben. Das war das Einzige, was ich so in meinem Inneren bewegt habe und es ehrlich zu ihm gesagt habe. Und ich wusste das ja nicht, aber dass irgendwas passieren würde, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe mit null gerechnet, also gar nichts. Bin erfüllt worden mit einer riesigen Freude. Ich bin aus diesem kleinen Zimmerle, das war wie gesagt in einem Kloster eigentlich, diese Freizeit hatte mit dem Kloster nichts zu tun als solches, aber das war der Ort, wo wir uns sozusagen aufhalten konnten und zu essen bekommen haben und so weiter. Und ich habe gewusst, da ist was passiert. Gott ist in mir in irgendeiner Weise. Ich konnte das noch nicht sehr formulieren. Ja. Ich kannte die entsprechenden Bibelstellen, die das beschreiben, überhaupt nicht. Obwohl ich, wie gesagt, also zig Jahre Evangelium und Lesung in der Kirche gehört hatte. Aber ich habe es nicht kapiert. Ja. Das war für mich wie, das gehört halt dazu. Ja. Das ist Zeremonie oder was auch immer, es kam nicht in mich rein. So, ich will einfach sagen, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann weißt du das. Dann weißt du das. Und wenn du ihn noch nicht empfangen hast, ist das auch keine Katastrophe. Dann ist es einfach die Ermutigung, dann sag es Gott, ich will Jesus ganz gehören, denn Jesus ist der Weg zu Gott. Dadurch öffnet sich der Weg, dass auch der Heilige Geist von Gott zu dir kommt. Ja. Und wenn du Unterstützung brauchst, Es gab bestimmte Gründe, warum die zwei Apostel nach Samaria mussten. Das hatte mit der Situation zu tun, dass die Samariter eben das Wort Gottes nicht ganz angenommen hatten, ja, und auch die Juden sozusagen nicht als das Volk Gottes in dem Sinn voll anerkannt haben. Ja, sie haben gedacht, sie sind mindestens so gut wie die Juden, ja, und so weiter und so fort, egal. Die mussten einfach akzeptieren, das Heil kommt von den Juden. Und deswegen mussten die zwei Apostel ihnen die Hände auflegen und dadurch einfach, sie wussten, sie empfangen von den jüdischen Aposteln. Ja. Und letztlich, der Messias ist natürlich der Herr Jesus als Jude. So, das haben sie gebraucht, um, sage ich mal, ihre Position zu erkennen, dass die Juden das Volk Gottes sind und nicht sie. Ja. Es ist nicht allgemein immer so, dass man jedem die Hände auflegen muss. Mir hat niemand die Hände aufgelegt in diesem kleinen Klosterzimmer da. Ja. Ich sage jetzt mal, der Geist Gottes ist einfach in mein Herz gekommen, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Aber es kann auch mal sein, ich habe das auch schon gehört, für manche ist es vielleicht einfach gut und dran und Unterstützung, wenn ihm die Hände aufgelegt werden und er dann den Heiligen Geist empfängt. Was auch immer der Heilige Geist in dir wirkt und zu dir spricht, wenn du diese Unterstützung möchtest im Glauben, dann komm auf mich, komm auf einen der Ältesten hier zu. Ja, und wenn du in einem Hauskreis bist, auch die Geschwister, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, können für dich beten, genauso gut. Der Diakon Philippus konnte es dann auch, ja. Mussten nicht dann im Späteren immer die Apostel sein. Die Apostel als Gemeindeleiter, ja. Das ist also die Ebene, auf der wir uns mit ihnen treffen, nicht als Apostel, ja. Also ich sehe mich in keinster Weise als Apostel in ihrer Kategorie, weil die gibt es nicht mehr. Es gibt noch Apostel, aber die Apostel Jesu Christi gibt es nicht mehr. Wenn jemand auftritt und sagt, er ist Apostel Jesu Christi auf der Ebene wie die Zwölf, ja, der dir neue Offenbarungen geben kann, dann kannst du gleich abschalten. Ja, also die Zwölf gibt es nie mehr. Das sind die Augenzeugen. Und da gesellt sich noch einer dazu, dem der Herr in besonderer Weise begegnet ist. Das werden wir einige Sonntage später dann mal mitkriegen, das ist der Apostel Paulus, der in einer ganz besonderen Weise sozusagen Berufung bekommen hat als Apostel der Heiden. Also wir haben dem Mann sehr viel zu verdanken, aber zurzeit ist er noch auf dem falschen Weg, ja, nach dem, wie wir jetzt vorgehen hier. Also ich will dich ermutigen, jeder darf den Heiligen Geist empfangen und jeder soll ihn empfangen, damit wir Zeugen für Jesus sein können und mutig in unserem Leben vorangehen können. Wir brauchen den Heiligen Geist. Es geschieht immer was, wenn der in unser Leben kommt. Er verändert uns. Ja. Der Weg, wie Menschen gläubig und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist so unterschiedlich, wie ihr unterschiedlich seid. Jeder von euch hat da andere Geschichte. Gott begegnet dir, wie du es brauchst. Vor zig Jahren habe ich einen Glaubensgrundkurs gehalten in unserer Gemeinde damals in Franken. Ich habe mehrere Glaubensgrundkurse gehalten. Und dann ist eine Frau zum Glauben gekommen, die war ein paar wenige Jahre älter wie ich. Und dann hat sie später erzählt, das war während des Autofahrens. Sie ist gerade Auto gefahren und irgendwie ist ein Wort aus dem, was sie gehört hat im Glaubensgrundkurs, hat der Heilige Geist genommen und am Lenkrad ist ihr plötzlich wirklich klar geworden, Jesus ist der Herr. Er ist ihr einziger Erlöser und sie hat während des Fahrens ihr Leben Jesus gegeben und ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, also Gott ist einfach Gott und er kommt zu jedem, wie er es braucht. Dieser Simon, der Zauberer, ja, der wird vom Lukas ein bisschen länger beschrieben, also sollten wir auch davon was lernen. Ne? Der bot den Aposteln Petrus und Johannes Geld an. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich eine feine Sache, oder? Ja, Das hätten die gut brauchen können in Jerusalem, um die Armen zu speisen. Ne? Zum Beispiel. Aber in diesem Fall ist der Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes völlig abweisend und sagt ihm ein paar sehr unschöne Worte, ne, würden wir sagen. Weil Gott schenkt dir die Erlösung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist völlig umsonst. Er schenkt es dir, da können wir nichts dazu geben. Nicht einmal ein gutes Werk. Die können wir später tun, wenn der Heilige Geist uns das zeigt. Aber wir können das, was Jesus am Kreuz getan hat, da können wir und dürfen wir können es auch nicht, wir können nichts hinzufügen. Er ist ans Kreuz gegangen aus Liebe zu allen Menschen, zu dir, zu deinem Nachbarn und wem auch immer. Die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden und die Gnade, dass Gott durch den Geist, seinen Geist in unser Leben kommt, ist umsonst. Das ist Geschenk, das ist Gnade. Für jeden, wir können uns das nicht in irgendeiner Weise verdienen, wir können es nicht einkaufen. Was der Simon hier gemacht hat, war ja im Grunde genau das, was er früher auch gemacht hat. Er hat mit seinen Zauberkünsten, ja, offensichtlich hat er schon was bewirkt, ja. Durch dämonische Geister kannst du schon auch manche Sachen bewirken, die übernatürlich sind, ja. Die Leute in Erregung setzen, in Erstaunen versetzen. Auf die Weise kriegst du Anhänger, die dann aber was bezahlen, ja. Hast du schon mal irgendjemand gesehen, der irgendwo gesessen ist und hat Handlinien gelesen? Da gehen die Leute hin, ja, und zahlen dafür, ja, dass ihnen irgendwas Scheußliches gesagt wird. Ja. Oder Horoskope, ja, du musst das Magazin kaufen, du musst, was weiß ich, es kostet immer was. Die wollen Geld einnehmen. Ja. Und Tische rücken und was weiß ich, ja gut, das macht man dann manchmal auf so einer Party oder wie auch immer, ja, das ist dann vielleicht zunächst mal kostenlos, aber wenn Leute solche Dienste anbieten, verlangen die immer Geld und zwar oft sehr viel. Und das will er jetzt genau weitermachen. Und deswegen sagt der Apostel Petrus, dein Herz ist nicht umgekehrt, das ist nicht rechtschaffen. Du hältst an deiner Ungerechtigkeit fest. Du hast dich nicht von Herzen auf Jesus eingelassen. Ja, du bist weiterhin verstrickt in deiner Ungerechtigkeit, sagt Petrus. Nämlich, dass du Menschen betrügen willst und daraus noch Gewinn erzielen willst. Ja. Du hast nicht wirklich darüber Reue und Umkehr vollzogen. Du hast gedacht, wer wechselt sowas halt? Ich merke, der Philippus kann mehr, als ich vorher kann, also wechsle ich schnell auf dem seinen Trip. Ja? Und jetzt sieht er noch durch die Apostel, da gibt es ja ungeheure Kraft und Macht. Ja? Das will ich natürlich auch gleich, um mein Geschäft weiter gut betreiben zu können. Ja? Und da möchte ich auch noch mal sagen, wenn du in diesem Bereich unterwegs warst, da gibt es Kartenlegen und ich, ja, also ganze Bereich der Esoterik, des Okkultismus und so weiter, dann möchte ich dir sagen, bitte ganz persönlich Gott um Vergebung, dass du an ihm vorbei ins Übernatürliche greifen wolltest. Ja. Sag ihm, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich das da und da gemacht habe. Nenn die Dinge konkret. Du kannst, wenn du das willst, auch jemand in der Seelsorge dazunehmen, der dich unterstützt da drin und dann noch für dich betet. Aber das Entscheidende ist, dass du das von deinem Herzen aus tust. Das kannst du für dich allein mit Gott machen, aber du kannst dir auch Unterstützung holen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir innerlich frei werden von unreinen Geistern. Ja. Vers 24, da antwortete Simon und sprach, also dieser Simon der Zauberer: Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt? Das ist typisch religiös geblieben. Ja, der Mann, der war religiös, in die verkehrte Richtung, und das ist er jetzt weiterhin geblieben. Was hat der Petrus zu ihm gesagt? Bitte du den Herrn um Vergebung. Du musst umkehren, du musst Gott um Vergebung bitten. Ja, was macht der religiöse Mensch, der nicht sich wirklich im Herzen bekehren will? Der sagt, betet ihr für mich. Ja? Das hat mit dem Gebet füreinander als Gläubige gar nichts zu tun, versteht ihr? Nur, das ist, ich will ja gar nicht mit dem Gott was zu tun haben eigentlich in meinem Herzen. Der soll nicht über mich in meinem Herzen regieren. Ja? Deswegen, du schiebst dann das Kerngeschäft sozusagen, die Begegnung mit Gott, die schiebst du dann anderen zu und sagst, hey, macht mal ihr seid da Profis drin. Ja? Ja. Das ist typisch. Er will eigentlich überhaupt nicht umkehren. Ja. Obwohl Petrus ihn ausdrücklich aufgefordert hat, bitte du den Herrn um Vergebung. Ja. Vers 25, als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, die Apostel, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern Samarias. Also die Apostel waren noch eine gewisse Zeit in der Stadt Samaria, haben die jungen Gläubigen noch unterwiesen, aber auf dem Rückweg sind sie auch nicht einfach direkt gleich nach Jerusalem, sondern sie haben sich Zeit genommen, in den verschiedenen Dörfern der Samariter Jesus zu verkündigen. Und so sind Menschen zum Glauben gekommen und sind Gemeinden entstanden. Sie erfüllen einfach ihren Auftrag, den sie, nicht nur sie, aber sie vorrangig von Jesus bekommen haben. Ja. Dass sie nämlich zu allen, alle Völker zu Jüngern machen, ja, indem sie sie reinwaschen, in unserem Deutschen das Wort taufen, ja, das ist, weil es so inhaltlich so schlecht gefüllt ist bei uns, übersetze ich es bewusst mal, indem sie die Leute reinwaschen durch indem sie untertauchen im Namen Jesu, weil sie Jesus als ihren Erlöser annehmen. Und dass sie sie aber auch lehren, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat. Und das ist das ganze Wort Gottes. Also junge Gläubige zu lehren, das Wort Gottes, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Das ist so grundlegend und wichtig. Aber die Apostel sind treu in dem, was ihnen aufgetragen ist, nämlich das Evangelium allen zu verkündigen, alle zu taufen, reinzuwaschen von ihren Sünden und auch dafür zu sorgen, dass die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das ist auch unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, dass wir das Evangelium von Jesus umsonst weitergeben. Ja. So, der Philippus, als er da in Samaria irgendwann, sage ich mal, mit seiner Tätigkeit fertig ist, dann bekommt er einen neuen Auftrag. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Da erscheint dem Philippus ein sichtbarer Mensch, ein Engel, ein Bote Gottes. Wirklich, der war ganz bestimmt, entweder er hat es geträumt, das, wie der Josef zum Beispiel, ja, aber oft ist es so, dass Engel, das merkst du am Anfang gar nicht, dass das Engel sind. Das sind Menschen, die letztlich geistlich von Gott gesandt werden, aber in Menschengestalt uns begegnen und Dinge tun, die sie von Gott als Auftrag haben. Und wenn Gott in besonderer Weise eingreifen will, dann schickt er solche Menschen. Also das sind Menschen, die sind dann auch wieder weg. Ja. Das sind wirklich vom Himmel her Geistwesen, Geistmenschen, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, wie ein Engel genau ist. Von seiner Natur her ist er auf jeden Fall ein Bote Gottes, um uns zu dienen, sagt die Schrift an anderer Stelle. Und so einer begegnet dem Philippus und sagt ihm, er soll jetzt Samaria verlassen und soll an eine Straße gehen, die von Jerusalem nach Süden hinunterführt, Richtung Ägypten. Zunächst mal Gazastreifen, ja, heute vielen bekannt aus den Medien, ja, aus unschönen Szenen. Aber da auf der Straße wird er jemand begegnen. Und dieser Weg bis Gaza, ich weiß nicht, auf welchen Abschnitt er den Kämmerer dann getroffen hat, aber der Weg von Samaria bis Gaza, fast reine Luftlinie, ist 129 Kilometer. Das musste auch erst einmal laufen. Ne? Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Dieser Kämmerer ist mit Sicherheit Jude, auch wenn er in Äthiopien lebt. Vielleicht ist er ein Nachkomme aus der Verbindung vom König Salomo mit der Königin von Saba. Ja, es steht zwar in der Bibel nicht drinnen, aber die hatten miteinander was, ne? Und daraus ist auch ein Mensch entstanden, der dann in Äthiopien natürlich gelebt hat und weitere Nachkommen gezeugt hat. Es kann aber auch sein, manche Juden sind auch zur damaligen Zeit längst nicht nur nach Babylon, viele Jahrhunderte vorher, sondern in viele andere Gegenden verschleppt worden, vertrieben worden. Also die Juden waren auch schon zur damaligen Zeit ziemlich zerstreut. Dass eben einfach ein Nachfahre ist von solchen Juden, die zerstreut worden sind. Aber er ist Jude, er ist Eunuch, also dem wurde sehr viel Leid angetan als kleines Kind wahrscheinlich. Ja. Und der ist wohlhabend, der ist wirklich der Schatzmeister, wird auch ausdrücklich genannt von dieser Königin, denn der hat eine Schriftrolle, mindestens eine, und das ist eine große. Der Prophet Jesaja ist nämlich einer der großen Propheten. Damit meint man nicht nur, dass er wirklich selber geistlich ein großer Mann Gottes war, sondern sein Buch ist umfangreich. Ja. Und diese Schriftrolle, ich glaube, die war über 7 Meter lang. Ja. Zumindest ist die im Museum in Jerusalem, im Schrein des Buches, was extra dafür gebaut worden ist, hat man in den Qumran-Höhlen, hat man 2 sehr gut erhaltene Schriftrollen, auf denen der Prophet Jesaja steht, und die besser erhaltene, die eigentlich, kann man sagen, fast komplett ist, ja, die ungefähr 200 vor Christus schon geschrieben worden ist, hat man in diesen Tonkrügen erhalten gefunden, die ist in dem Schrein des Buches ausgestellt. Ja, und die ist über 7 Meter lang. Also so ein Ding hat er auf seinem Wagen dabei, Und das zeigt, dass er wohlhabend war, weil das konnten sich selbst manche Synagogen kaum leisten. Ja? Wenn die Schriftrolle ist, was sehr, sehr wertvoll ist, ist ja alles handgeschrieben und das Material ist ja auch kostbar. Der liest diese Schriftrolle und das zeigt auch, der konnte lesen, schreiben und rechnen. Ich habe euch das schon mal gesagt, eigentlich sind alle jüdischen Kinder darin unterrichtet. Ja. Einfach in der Synagoge, in der Synagogenschule. Und so hat auch unser Herr Jesus lesen und schreiben und rechnen gelernt. Ja. Damit sie das Wort Gottes lesen können. Das ist der Grund, warum jedes jüdische Kind lesen und schreiben und rechnen konnte. Damit sie die Bibel lesen können. Das sollten wir für unsere eigenen Kinder im Herzen bewegen. Ja, ich habe meinen Kindern aus sehr, sehr schönen Kinderbibeln vorgelesen von klein auf. Und ich habe meine Kinder bis zu einem bestimmten Alter, wo das dann einfach, sage ich mal, ihr eigenes wird, wie sie weitergehen mit Jesus, jede Nacht im Namen Jesu gesegnet. Ich habe kurz mit ihnen gebetet und habe sie gesegnet im Namen Jesu. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder im Wort Gottes unterweisen. Dass wir da Wege finden, dass wir einfach, und genau das ist der Hintergrund, warum die alle lesen und schreiben konnten. Ja. Damit sie dann selber auch das Wort Gottes lesen konnten, aber denen wurde es auch vorgelesen. Okay, danke schön. Ja. So gut, ihr könnt jedenfalls diese Jesaja-Rolle könnt ihr in Israel real euch anschauen. Ein wunderbares Werk. Könnt man viele Sachen dazu sagen, allein schon zu der Rolle. Aber dieser Philippus, der hört und gehorcht, was dieser Bote zu sagen hat. Ja, das zeigt auch eine innere Einstellung. Ich bin bereit, dahin zu gehen, wo Gott mich hinschickt. Ich glaube, für die meisten von uns ist das einfach da, wo du stehst, wo du lebst. Ja? Da ist oft kein großer Weg zu machen. Vielleicht innerlich schon, ja? Aber wahrscheinlich müssen wir nicht woanders hinziehen. Die wenigsten und manche kriegen so einen Auftrag. Wichtig ist unsere innere Einstellung. Herr, ich will dir dienen. Ich will dir dienen, da, was du mir einfach aufs Herz legst. Ich will dein Zeuge sein, in meiner Familie zuallererst, bei den Bekannten, die du mir in mein Leben hineinstellst und vielleicht auch darüber hinaus. Ja. Herr, ich will dein Zeuge sein, ich will dir dienen. Diese innere Einstellung, die sehen wir hier am Philippus und die ist unser großes Vorbild. Dann heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Er ist also jetzt wahrscheinlich schon sicher vom Geist geführt worden, weil ich meine, diese Strecke von Jerusalem nach Gaza ist selber bestimmt nochmal, ich habe es jetzt nicht genau abgeschätzt, aber ich schätze mal 70 Kilometer, reine Luftlinie werden es sicher sein. Ja. Auf dem Abschnitt einen einzelnen Wagen zu treffen, da brauchst du schon Führung Gottes. Ne? Und er hat aber diesen Ziel sicher getroffen. So kann uns Gott führen. Ja? Und der Geist Gottes hat dann zu ihm gesprochen, was er tun soll. Ja? Geh zu dem Wagen hin. Der Geist Gottes sprach zu dem Philippus. Und das ist etwas, was der Geist Gottes zu jedem von uns gerne auch machen will. Der Geist Gottes spricht eigentlich immer gern zu uns, zu seinen Kindern und führt uns auch, gibt uns persönliche Wegweisung. Weißt du, das ist oft nicht so spektakulär, aber der Geist Gottes ist ja in dir, der gibt dir Impulse. Du, bete doch für die Person. Oder der legt dir vielleicht, was du früh gelesen hast in der Schrift, aufs Herz und sagt, hey, das Wort gibt doch das dem oder dem in der Gemeinde weiter. Oder vielleicht dein Nachbarn, der noch nicht gläubig ist, zur Ermutigung, Ja. Das sind so innere Impulse und Führungen, die sind oft, sag ich mal, die sind so ein leises Reden des Heiligen Geistes, aber so führt er uns und er will uns da sehr, sehr viel führen. Ja. Wenn ich meine Predigtvorbereitung mache, dann sage ich immer, Herr, ich brauche deine Führung, zeig du mir, was die Schriftstellen bedeuten. Ja. Und ich merke, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Ja. Das ist nicht sehr spektakulär. Und wenn ich die Predigt vorbereite habe, dann habe ich jetzt auch nicht, wie will ich sagen, dann geht es über zum Nächsten, was der Geist Gottes mir zeigt, ja, was in meinem Leben zu tun ist und wie auch immer. Aber er ist bei uns und er will uns führen. Ja. Er will, dass du einfach volle Hände hast zum Austeilen, auch an andere. Und er spricht auch zu dir persönlich, um dich zu stärken und aufzubauen. So geschieht auch Dienst untereinander in der Gemeinde. Neben praktischen Dingen auch dafür der Heilige Geist. Meine Frau hat Gott schon manchmal Dinge aufs Herz gelegt. Ja. Bring doch den Nachbarn eine Schüssel voll guter Beeren, die wir gerade gepflückt haben. Oder Ähnliches. Daraus sind Freundschaften manchmal entstanden. Ja. Beziehungen gewachsen. Und wir konnten darüber das Evangelium von Jesus weitergeben. Dieses Reden des Heiligen Geistes, wenn du da hellhörig wirst, wirst du merken, wie viel er eigentlich dir Impulse gibt. Und es ist derselbe Heilige Geist, der uns ganz gelegentlich, ich sage das mal so ganz bewusst, auch ziemlich intensiv vielleicht etwas sagt, das unser Leben sehr prägt. Das ist dann so richtungsweisend, ja. Da ist dieses Wort so klar und so, wo du weißt, Gott hat zu mir gesprochen. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe persönlich 3 solcher Reden Gottes in so starker, intensiver Weise, wo ich einfach weiß, da hat Gott zu mir gesprochen. Aber 3 in 40 Jahren gläubig sein ist jetzt auch nicht, dass ich sagen könnte, das passiert mir jeden Tag. Ja, das wäre völlig übertrieben. Aber dieses innere Führen, und das ist jeden Tag, weil er in dir wohnt, weil er dir einfach Dinge zeigen will, was du tun kannst, helfen will. Dazu möchte ich dich ermuntern und dir Mut machen, offen zu sein, einfach bewusst, er ist am Werk, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und er will dir Dinge zeigen, führen, für dich, für deine Ehefrau, dein Ehemann, wie du sie beschenken kannst, deine Kinder, wie du sie lehren kannst, wie du sie lieben kannst, wie du sie einfach im Herrn erziehen kannst. All diese Dinge. Er nimmt oft die Worte Gottes, die er in deinen Sinn bringt, ja, die wir von der Bibel her dann gelesen haben, die wir kennen. Aber all das will er tun. Lasst uns da einfach nur so ein bisschen hellhörig sein, ja. Vielleicht schon heute, jetzt nach dem Gottesdienst, vielleicht du weißt, vielleicht dienst du jemand oder jemand dient dir. Seid einfach offen dafür, dass das so eine innere Übung wird und dann so ein Lebensstil. Das bereichert uns unwahrscheinlich. Ja. Damit möchte ich schließen für heute. Nachspielzeit vorbei. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du deinen wunderbaren Geist in jeden gibst, der Jesus als Herrn annimmt. Danke, dass es kostenlos ist, auch wenn es dich, Herr Jesus, alles gekostet hat, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Aber du schenkst uns das, was du an Erlösung und Befreiung und Vergebung gewirkt hast, du schenkst uns das. Dafür danken wir dir. Und Vater, ich bitte dich, dass wir einfach deinem Geist gegenüber so empfindsam und hellhörig werden, dass wir sein Reden, seine Impulse im Alltag immer mehr wahrnehmen und darauf eingehen, dass du unser Leben bereicherst, beschenkst und uns zum Dienst befähigst, Herr. Wir danken dir, weil du gut bist zu uns und wir wollen für dich leben, Herr. Amen.